NDR Info. Norddeutschland.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg mit Helene Buchholz. Guten Tag. Die meisten Bürgermeister in Deutschland arbeiten ehrenamtlich, werden für ihre Aufgaben also nicht bezahlt. Meist sind das die Ortsvorsteher von kleineren Gemeinden, aber ob bezahlt oder nicht, sie übernehmen wichtige Aufgaben in den lokalen Verwaltungen. Aber es wird immer schwieriger, ehrenamtliche Bürgermeister zu finden. In Schleswig-Holstein gibt es etwas mehr als 1000 unbezahlte Gemeindechefs, doch allein in den vergangenen Wochen haben 6 von ihnen aufgehört. Einer von ihnen ist Ernst Hansen aus Starkendorf bei Kiel. Unserer Reporterin Marlene Hildebrand hat er erzählt, warum er hinwirft.
Starkendorf, ein kleines Dorf in Schleswig-Holstein, etwa 450 Einwohner, jeder kennt jeden.
Moin.
Und mittendrin Bürgermeister Ernst Hansen. Seit 2013 im Amt, doch Ende des Jahres ist Schluss, sagt er.
Ich habe mir das mal hingerechnet letztes Jahr. Ich habe bummelig 450 Stunden gebraucht für alles so. Mit Jubilare, Beerdigung fallen ja auch leider da unter, Sitzungen. Ich sag mal so, es ist schwierig, dieses Amt auszuüben, wenn du irgendwo berufstätig bist und du keinen humanen Arbeitgeber hast.
Denn all das macht er ehrenamtlich. Dinge in der Gemeinde bewegen, das möchte er. Dafür ist er 3-mal angetreten. Aber?
Ja, es ist stressiger geworden. Also man muss sich mehr kümmern. Das ist einfach so. Man muss mehr mit den Leuten reden, muss mehr kommunizieren. Und gerade auch mit der Bürokratie, das ist der Hammer.
Die Herausforderung groß. Allein mit dem Radweg ins nahegelegene Passade im Kreis Plön beschäftigt er sich seit 12 Jahren.
Ich habe schon ein paar Mal gedacht, macht euren Kram doch einfach alleine.
In den 70ern wurden einmal 800 Meter gebaut. Danach nichts mehr. 8 Kilometer fehlen.
Der Planer hat dann die Vorgaben, die er erfüllen muss oder wir erfüllen müssen, vorgelesen. Da habe ich gedacht, wir bauen die A21 zu Ende. Also es ist der Hammer. Also wie gesagt, wehe dem, hier ist irgendwo eine Wühlmaus, die unter Artenschutz steht oder sonst irgendwas, dann haben wir ein Problem, dann ist hier Feierabend. Und das muss ganz dringend verschlankt werden.
Auch Wohnraum will er schaffen. Einfamilienhäuser sollen mitten in Starkendorf entstehen. 50.000 Euro für die Planung und 200.000 Euro für das Grundstück gab die Gemeinde aus. Seit Jahren sind sie dran.
Einmal durften wir nicht mehr nach 13b, nach dem beschleunigten Verfahren arbeiten. Da hat man dann irgendwann festgestellt, es ist nicht EU-konform. Wir haben neu gestartet. Das ist auch schon wieder fast 2 Jahre her. Und jetzt auf einmal heißt es, der Landesentwicklungsplan gibt das nicht mehr her. Und dadurch dürfen wir hier auf der ganzen Fläche noch im Moment noch 2 Häuser bauen.
Von 14 geplanten Häusern. Wenn er das schon nicht verstehe, wie soll er es dann den Bürgern erklären, fragt er sich.
Wir hängen hier schon Jahre an und kriegen nichts auf die Reihe. Unsere jungen Familien warten. Ganz ehrlich, dann ist es deprimierend. Es macht keinen Spaß mehr.
Damit ist Hansen nicht allein. Etwa die Hälfte aller ehrenamtlichen Bürgermeister sind laut einer aktuellen Studie unzufrieden. In den letzten Wochen immer wieder Rücktritte, landesweit in Schleswig-Holstein. Allein im Amt Probsthei bei Kiel sind es schon 3 von 20 Gemeinden, so Amtsdirektor Sönke Körber.
Früher haben sich die Leute, ich will nicht sagen gerissen, aber da gab es immer jemanden, der sagt, ich mache es, ich habe Lust dazu. Das ist heute überhaupt keine Selbstverständlichkeit mehr, weil allen klar ist, dass eben dieser Aufwand, diese Komplexität, diese Anforderungen einfach da sind.
Hinzu komme auch der Ton in der Politik und bei einigen Bürgern werde rauer. Auch das macht die Kandidatensuche für das Ehrenamt noch schwieriger. Für Bürgermeister Hansen aus Starkendorf steht fest:
Also wie gesagt, Ende des Jahres ist eindeutig Schluss.
Ernst Hansen hofft, dass sich bis dahin ein Nachfolger für ihn findet. Doch sicher ist das nicht.
Als Corona ausgebrochen ist, ging vor allem in der ersten Zeit nichts mehr. Auch Kultureinrichtungen hat das hart getroffen. Gestern hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einem Gespräch geladen, bei dem er mit Vertretern aus Medizin, Pflege, Bildung, Kommunen, Wirtschaft, Kultur und Ehrenamt über die Lehren, die wir aus Corona ziehen können, gesprochen hat. Mit dabei Renate Heidmann, geschäftsführende Vorständin der Bremer Shakespeare Company. Und sie war die einzige aus Norddeutschland in der Runde. Ich habe sie gefragt, was sie dem Bundespräsidenten zu sagen hatte.
Ja, also es ging natürlich einmal darum, nochmal zu betonen, was auch die Wirksamkeit von Kunst ist. Er selber hatte darüber gesprochen, dass er während einer Quarantäne sich eben ein Buch zu Herzen genommen hatte, wo es um die sogenannte spanische Grippe ging und wo einfach er selber auch nochmal herausgestellt hat, wie wichtig eigentlich Kunst, also Musik, Literatur, Tanz, diese Dinge sind für unser alltägliches Leben. Und das ist ja am Anfang, wie Sie eben schon gesagt haben, wirklich hat man gedacht, die Kultur spielt keine Rolle, also für die Institution. Das hat man ja zum Glück später erkannt. Also hier in Bremen war es auf alle Fälle so, dass es ein sehr gutes Stipendienprogramm gab und ja auch vom Bund dieses Programm Neustart Kultur, und dafür waren wir auch, glaube ich, alle sehr, sehr dankbar.
Ja, neben Medizin und Pflege wirkt ja Kultur eher wie so ein Luxus. Sie haben es jetzt aber eben schon gesagt. Wieso ist aus Ihrer Sicht Kultur genauso wichtig?
Naja, weil es eben Balsam für die Seele und das Herz ist und auch letztendlich für die eigene Fantasie ist, glaube ich, auch genauso wirksam wie eine Medizin, weil das natürlich irgendwie mir hilft dabei, eine Vorstellungskraft zu entwickeln, eine Anpassungsfähigkeit. Also wenn ich einen Roman lese über die spanische Grippe, dann kriege ich ja vorerzählt, wie sind die Menschen damals damit umgegangen oder wie sind die Menschen da rausgekommen. Also ich sage immer, das eine ist, Kunst kommt von Können, aber umgekehrt kommt Können unbedingt auch von Kunst.
Was hätten Sie sich denn in dem Zusammenhang dann gewünscht im Umgang mit der Kultur während der Pandemie?
Na, das, was dann eben auch passiert ist, also dass man eben auch bei den ganzen Maßnahmen, also es war gestern eben auch Thema, war es richtig, die Schulen zu schließen? Ne? War es richtig, eine Ausgangssperre zu machen? Und man kann einfach sagen, und deshalb fand ja auch dieses Gespräch statt, hinterher ist man immer etwas schlauer und was können wir das nächste Mal besser machen? Jetzt sieht man ja, wie es sich auch ausgewirkt hat auf die Jugendlichen. Und da würde man wahrscheinlich jetzt bei der nächsten Situation, die mit Sicherheit auch kommen wird, einfach das berücksichtigen können und aus diesen Prozessen gelernt haben.
Würden Sie sagen, dass Kultureinrichtungen immer noch mit den Nachwirkungen der Pandemie zu kämpfen haben?
Das würde ich sagen. Also es ist auf alle Fälle so, dass die Ängstlichkeit, also was kann alles passieren, wenn ich mich mit vielen Menschen treffe? Also was ist, wenn einer hustet? Was sind die hygienischen Bedingungen in den Sanitäranlagen? Also ich glaube, die Menschen sind sehr, sehr viel empfindlicher und mehr, also dieses Abstand nehmen hat sich, glaube ich, eingeprägt.
Wie war denn das Gespräch gestern? Hat Ihnen das gefallen? Hat es Sie weitergebracht?
Auf alle Fälle, weil ich so tatsächlich über dieses Thema mit Menschen aus der Charité, einer Schulleiterin, also in dieser Zusammensetzung eben auch ein IT-Entwickler, der eben eine Plattform entwickelt hat, wo welche Hilfskräfte, medizinischen Hilfskräfte gebraucht werden. In dieser Zusammensetzung habe ich das noch nicht gehabt und das könnte ein sehr kreativer Ansatz sein, wenn man sich eben aus den verschiedenen Fachbereichen Anregungen und Expertise holt. Ich glaube, wenn man viele Menschen in den unterschiedlichen Gremien, in den unterschiedlichen Einrichtungen hat, die bestimmte Dinge mittragen und vermitteln, ist das, glaube ich, ein guter Weg.
Soweit Renate Heidmann, geschäftsführende Vorständin der Bremer Shakespeare Company. Zwei ehemalige Siemens-Mitarbeiter müssen sich voraussichtlich in Hamburg vor Gericht verantworten wegen des Exports von Gasturbinen auf die von Russland besetzte Halbinsel Krim. Das Landgericht hat die Anklage gegen die beiden Männer zugelassen. Gegen Siemens selbst wird aber kein Verfahren eröffnet. Bianca Speck berichtet.
Der Export lief über den Hamburger Hafen. Mehrere Siemens-Gasturbinen wurden laut Staatsanwaltschaft per Schiff 2015/16 nach Russland gebracht und von dort aus weiter auf die Halbinsel Krim, die Russland besetzt hat, die aber völkerrechtlich zur Ukraine gehört. Der Vorwurf der Ermittler, mehrere Siemens-Beschäftigte haben gewusst, wohin die Anlagen geliefert werden sollten. Der Siemens-Konzern selbst versuchte anschließend noch rechtlich dagegen vorzugehen, allerdings vergeblich. Jetzt also die Anklage. Der Vorwurf, Verstoß gegen das Außenwirtschaftsgesetz. Die beiden Beschuldigten gehören dem Siemens-Konzern nicht mehr an, so ein Unternehmenssprecher zu NDR 90,3. Siemens selbst muss sich allerdings nach derzeitigem Stand nicht vor Gericht verantworten und fürchten, dass der Gewinn aus dem Geschäft eingezogen wird. Die Staatsanwaltschaft will dagegen vorgehen und hat bereits Beschwerde eingelegt. Nach derzeitigem Stand soll das Verfahren wegen des Exports der Gasturbinen auf die Krim Anfang Juli beginnen.
Am Oldenburgischen Staatstheater hat heute die Oper The Turn of the Screw Premiere, ein Werk des britischen Komponisten Benjamin Britten aus dem Jahr 1954. Brittens Musik ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber er ist einer der großen und überdauernden Komponisten seines Jahrhunderts. Das sagt der Oldenburger Generalintendant Georg Heckel, der mit dieser Operninszenierung seine erste Regiearbeit an diesem Theater vorstellt. Ihn fasziniert an diesem Werk neben der Musik auch die Handlung, die einen verschlungenen Pfad zwischen Geistergeschichte und Psychogramm einschlägt.
Auf einem abgelegenen Landsitz trifft eine junge Gouvernante für die beiden Kinder ein. Sie wird von der Haushälterin herzlich empfangen. Die Schützlinge Flora und Miles, ein verwaistes Geschwisterpaar, sind erst einmal allerliebst. Aber von Anfang an zeigt sich, dass die junge Frau unter großem Druck steht, sagt Intendant und Regisseur Georg Heckel.
Weil die Stellung dieser Gouvernante in ihrem Jahrhundert ja keineswegs eine freiwillige Entscheidung war, sondern eine neue Lebenssituation aufzwingt.
Und ihre Situation wird vollends bedrückend, weil ihr Auftraggeber, der Vormund der Kinder im weit entfernten London, ihr eingeschärft hat, dass sie ihn bei Problemen keinesfalls kontaktieren soll. Er will nicht behelligt werden. Was soll sie also tun, als der junge Miles wegen eines mysteriösen Vorfalls von seiner Schule fliegt? Mit der Entscheidung ist sie allein. Nach und nach erkennt die junge Frau, beide Kinder, Miles und Flora, stehen unter dem unheilvollen Einfluss zweier toter Erwachsener. Miss Jessel, Vorgängerin des Kindermädchens, und Verwalter Quint. Beide kamen unter ungeklärten Umständen ums Leben. Was ist hier geschehen, bevor ich kam, fragt sich die neue Gouvernante. Und damit wird auch das Opernpublikum gewissermaßen allein gelassen, sagt Dramaturgin Anna Neudert. Die Romanvorlage von Henry James bleibt rätselhaft. Und auch Britains Oper, so strukturiert und leitmotivisch sie auch daherkommt, bietet keine klare Auflösung. Viele Interpretationen haben sich an dem Rätsel versucht.
War da was Homoerotisches zwischen Quint und Miles? Oder ist irgendwie die Gouvernante eine Person, die unerfüllte Sexualität erlebt und daraus irgendwie halluziniert?
Was ist real? Was ist Traum? Was ist Wahn? Die junge Gouvernante ist hin und her gerissen. Sie liebt die Kinder, aber gerade der junge Miles macht ihr auch Angst, wenn er mit seinem Knabensopran das Böse besingt. Malo, Malo. So wie die Protagonistin, so steht auch das Opernpublikum vor der Frage, was hier eigentlich vorgeht. Das, so sagt Regisseur Heckel, habe ihn besonders gereizt.
Weil dieser ungelöste, dieser nicht wirklich lösbare und nicht wirklich auf den Punkt zu bringende Fall und diese ständige Ungewissheit, die dieser Oper mitschwingt, unglaublich herausfordernd war.
Es ist schon geisterhaft, wenn Miles dem Kindermädchen beichtet: Sehen Sie, ich bin schlecht. Dann wieder zweifelt die junge Frau am eigenen Verstand. Und immer wieder von Szene zu Szene kippt die Wahrnehmung. Immer schneller tun sich für Handelnde und Zuschauende neue Blickwinkel auf. Regisseur Heckel gibt der Fantasie viel Raum in einem abstrakten und raffiniert variablen Bühnenbild. Er hat die Kammeroper auf die Bühne des großen Hauses im Staatstheater gebracht, obwohl nur 6 Figuren agieren. Da ist viel Platz für Spekulation und Perspektive. Das Rätsel wird letztlich nicht gelöst. So viele Zuschauer das Stück hat, so viele verschiedene Gedanken werden sie jeweils wahrscheinlich mit nach Hause nehmen.
Gerhard Snitja berichtete über The Turn of the Screw. Die Oper von Benjamin Britten hat heute um 19.30 Uhr Premiere am Oldenburgischen Staatstheater. Die nächsten Vorstellungen sind am 23., 28. und 30. März.